Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir leben ja in einer Zeit, von der Herr Jesus gesagt hat, dass in den letzten Tagen die Menschen verschmachten werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen sollen. Und das beginnt bereits heute angesichts zunehmender Katastrophen, dass sich allerorten Ängste und Befürchtungen ausbreiten, sogar schon bei Jugendlichen oder bei Kindern. Es ist eine Zeitlage, in der wir leben, wo der brüllende Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlinge, und sein Brüllen ist dazu angetan, dass wir uns fürchten, dass wir Ängste pflegen. Martin Luther soll einmal gesagt haben, selbst wenn morgen der jüngste Tag käme, dann würde er heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Man weiß es nicht mit Sicherheit, ob der Reformator es wirklich selbst gesagt hat. Luthers berühmtes Bekenntnis, sogar wenn er wisse, dass Gott morgen die Welt untergehen lasse, werde er doch heute noch einen Baum pflanzen, hat schon Gottfried Benn zu dem Gedicht angeregt, was meinte Luther mit dem Apfelbaum? Es hat einen anderen Dichter gegeben, einen Atheisten, der vieles erlitten hat in der Nazizeit, aber dann auch hernach noch in der sogenannten DDR, und der sich aufgelehnt hat gegen so viel Optimismus, er nannte es Lebensprahlerei, und der ein sehr gereiztes und bösartiges Gedicht darüber geschrieben hat. Ich möchte Ihnen das zunächst einmal vorlesen. Lassen Sie es sich nicht befremden. Von Sintflut hat man gelesen, derlei wiederholt sich kaum, gewesen ist eben gewesen. Luther pflanzt einen Baum. Und rinnen die deutschen Flüsse dahin als giftiger Schaum. Weißt du, was man tun müsse? Luther pflanzt seinen Baum und empfiehlt noch Kinder zu machen. Gebricht's der Welt auch an Raum für all die Armen und Schwachen. Er pflanzt mit Fleiß seinen Baum. Und wäre wie Auschwitz die Erde, er fände den friedlichen Saum jenseits von Leid und Beschwerde für sich und für seinen Baum. Wahrlich ein garstiges Gedicht, das man aber bei einem Atheisten verstehen kann, der das sagt, es gibt keinen Grund zur Hoffnung in dieser Welt. Und auf diesem Hintergrund wollen wir einmal in eine Zeitlage hineinschauen, die ebenso von Angst und Furcht geprägt war, in der der Prophet Jeremias die bevorstehende Zerstörung des Tempels ankündigen musste und als Unglücksrabe und Volksverräter gebrandmarkt worden ist und gefangen gesetzt worden ist. Und das Volk Israel kam durch sein Zeugnis in Unruhe, denn es sollte nunmehr die 70-jährige babylonische Gefangenschaft beginnend mit der Zerstörung des Tempels anheben. Und in diese Situation hinein hat der Heilige, der lebendige Gott, ihm einen Befehl gegeben, den könnte man ebenso bezeichnen, einen Baum zu pflanzen, ein Zeichen der Hoffnung aufzurichten für das Volk Israel, ehe denn es nun in Gefangenschaft geführt würde. Und in Jeremias 32 lesen wir ab Vers 6, und Jeremias sprach, das Wort Jehovas ist zu mir geschehen also. Siehe, Hanameel, der Sohn Schallums, deines Oheims, wird zu dir kommen und sagen, kaufe dir mein Feld oder meinen Acker, der zu Anatot ist. Denn du hast das Lösungsrecht, man kann auch sagen das Vorkaufsrecht, um es zu kaufen. Und Hanamiel, der Sohn meines Oheims, kam zu mir nach dem Worte Jahwes in den Gefängnishof und sprach zu mir, kaufe doch mein Feld, das zu Anatot im Lande Benjamin ist, denn du hast das Eigentumsrecht, das Erbrecht, das Vorkaufsrecht und du hast die Lösung, kaufe es dir. Und ich erkannte, dass es das Wort Jahwes war. Und ich kaufte von Hanamiel, dem Sohne meines Oheims, das Feld oder das Grundstück, das zu Anatot ist, und wog ihm das Geld dar, 17 Schekel Silber. Das waren noch Grundstückspreise. Übrigens waren damals gerade 17 Halljahre Israels vergangen, das nur nebenbei. Was ist das doch für eine merkwürdige Geschichte, dass das drohende Unheil einer 70-jährigen Wegführung nach Babylon über dem Restvolk Israels liegt und Gott hat nichts anderes zu tun, als diesem seinem Propheten zu sagen, er solle ein Grundstück erwerben, einen Acker kaufen. Aber Gott tut das, um ein Zeichen der Hoffnung aufzurichten vor der drohenden Katastrophe. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen und ich wog das Geld auf der Waage dar. Und ich nahm den Kaufbrief, den versiegelten, die Festsetzung und die näheren Bestimmungen und auch den offenen. Und ich gab den Kaufbrief Baruch. Es gab also zwei Briefe, einen versiegelten, zusammengerollten, mit dem Kleingedruckten, das man ja besonders sorgfältig lesen sollte, wenn man einen Vertrag abschließt, damit man nicht irgendwelchen Rattenfängern in die Falle geht. Das steht also immer so winzig unten am Rand, dass viele es überlesen. Und so war das hier auch, das Kleingedruckte, der Kaufbrief, der zusammengerollt und versiegelt wurde, aber dann gab es auch einen offenen Brief, darin war der klare Sachverhalt geschildert. Also der eine hat die näheren Bestimmungen, der andere die Thematik oder den klaren Sachverhalt. Ich darf hier schon einmal sagen, dass das auch bei dem lebendigen Gott und seinen Buchrollen so ist. Wir werden dann noch von einer solchen Buchrolle hören. Da ist es allerdings anders. Da waren es nicht zwei Briefe, sondern da ist es meistens eine Buchrolle und auf ihrem Äußeren ist für alle zu lesen, was die Buchrolle an Thematik enthält. Aber im Inneren der versiegelten Buchrolle stehen dazu die näheren Ausführungsbestimmungen. Und so gibt es einen Ratschluss Gottes, der seine Weltgeschichte, Heilsgeschichte und seine Gerichte beinhaltet, der weitgehend allen zugänglich ist. Und es gibt viele, die in der Bibel lesen, die nur etwas von diesem Ratschluss Gottes wissen. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Aber dann gibt es auch bei Gott einen geheimen Willen, seinen Vorsatzwillen, seinen wohlgefälligen Willen, gleichsam das Kleingedruckte, das nur wenige erkennen, nur die, die durch den Heiligen Geist in der Lage sind, die Tiefen Gottes zu erkennen und das, was er in einem Geheimnis an Weisheit in seinem Wort verborgen hat. Und in diesem Vorsatz Gottes finden wir Sinn und Zweck der Gerichte, die Ziele Gottes, seinen wohlgefälligen Willen Gottes in Christo Jesu. Also auch hier Dokumente der Hoffnung. Noch einmal Jeremias 32 ab Vers 12. Und ich gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohne Nerias, des Sohne Machseas, vor den Augen Hanamels, meines Vetters, und vor den Augen der Zeugen, welche den Kaufbrief unterschrieben hatten, vor den Augen aller Juden, die im Gefängnishofe saßen. Und ich befahl Baruch vor ihren Augen und sprach: So spricht Jahwe, der Heerscharen, der Gott Israels: Nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief, und lege sie in ein irdenes, das heißt in ein tönernes Gefäß, damit sie viele Tage erhalten bleiben, als Zeichen der Hoffnung. Denn so spricht Jahwe, der Heerscharen, der Gott Israels: Es werden wiederum Häuser und Felder und Weinberge in diesem Lande gekauft werden. Dass dies ein Hoffnungszeichen ist, darauf weisen auch die Namen der hier beteiligten Personen hin. Baruch ist der Gesegnete, der Schreiber des Jeremias. Shalom bedeutet Friede, Heil oder Erstattung. Anatot, das Gelände, wo das Grundstück liegt, Antwort oder erhörtes Gebet. Hanamel trägt den Namen El, Gott ist gnädig. Neria heißt Licht oder Freudenquelle Jahwes. Machsea, Zuflucht ist Jah. In wunderbarer Weise ergibt sich hier ein Psalm der Hoffnung schon aus diesen Namen der beteiligten Personen. Und diese beiden Dokumente der Hoffnung werden in einen tönernen Krug gelegt, damit sie gut erhalten bleiben. Ich werde hier erinnert an jene Tonkrüge in Qumran. Ein arabischer Ziegenhirte hat ja Steine geworfen in die Höhlen, die sich dort in der Felswand befanden. Und da hat es auf einmal gescheppert. Er ist hineingegangen und hat dort große tönerne Krüge gefunden, teilweise noch erhalten, teilweise auch schon zerbrochen. Und in diesen Tonkrügen wertvolle Schriften, teilweise über 2000 Jahre alt, darunter die beiden Jesajas-Handschriften. Eine, die heute ausgestellt ist, dem Schrein des Buches zu Jerusalem, und die inzwischen sorgfältig erforscht worden ist, wie auch alle anderen Qumran-Schriften. Nebenbei gesagt, im Laufe dieser fast 2000 Jahre und mehr hat sich bei den heiligen Schriften, die man dort gefunden hat, kaum etwas verändert. Die Abschreiber der heiligen Schriften waren so sorgfältig, wie es niemals bei einem anderen Buch der Weltgeschichte geschehen ist. Es gibt nur ganz wenige Stellen, wo sich etwas der Sinn ändert. Aber an den meisten Stellen sind es nur Kommata, hebräische Waffs, die hinzugefügt oder weggelassen sind. Das, was wir oft in der Bibel finden, und. Das ist das, was im Hebräischen für unser Komma steht. Also in tönernen Krügen wunderbar erhalten. Dieser Araber und seine Verwandten, das waren Schlitzohren, die haben dann die Schriften in unzählige Teile geschnitten und haben diese Teile an die Wissenschaftler einzeln verkauft, und haben auf diese Weise eine Unmenge Geld herausgeschlagen, bis dann die Schriften alle wieder zusammen waren. Im Tonkrug aufbewahrt, Dokumente der Hoffnung. Ich denke hier immer wieder gern an ein Wort aus 2. Korinther 4, das gleichsam zu meinem Lieblingswort geworden ist. Allerdings, wir sollten keine Lieblingsworte in der Heiligen Schrift haben, aber für mich ist es doch persönlich ein besonders wertvolles Wort. Dort heißt es in 2. Korinther 4, Abvers 6, denn derselbe Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, nämlich bei der Schöpfung, er ist es auch, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Luther übersetzt es so: Wer in unsere Herzen geleuchtet hat, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Wir aber haben diesen Schatz, nämlich den Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in irdenen, tönernen Gefäßen. Und diese Gefäße sind zerbrechlich, anfechtbar, irden, sterblich. So wie es bei manchen Gefäßen in Qumran war. Wozu wird dieser Schatz in irdenen Gefäßen aufbewahrt? Damit es sich erweise, dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns stamme. Allenthalb bedrängt, aber nicht eingeengt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umkommend, allezeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragend, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Das sind die irdenen Gefäße. Und wenn wir wirklich solche sind, die durch den Heiligen Geist geleitet werden und geprägt und erzogen werden, dann tragen auch wir diese verborgene Herrlichkeit als Hoffnungszeichen Gottes in uns. Und deshalb heißt es in 1. Petrus 3, Vers 15, gebet Grund von der Hoffnung, die in euch ist. In euch, den tönernen, irdenen, anfechtbaren Gefäßen. Ich habe schon davon gesprochen, dass in späterer Zeit in einer anderen Weise verfahren wurde, nämlich in der Form einer Buchrolle, die inwendig beschrieben war, mit allen Einzelheiten und Details, die aber auch außen die ganze Programmatik trug, in einem Thema gleichsam als eine Überschrift. Sie haben ja sicher schon einmal Torahrollen gesehen, wie sie in jüdischen Synagogen gebraucht werden, wie sie etwa zu Simchat Torah, zum Tag der Gesetzesfreude, umhergetragen werden und geküsst werden von allen, die in der Synagoge sind, wie diese Buchrollen, die im Schrein des Buches aufbewahrt werden, auch eine solche Außenseite haben, oft sogar einen kostbaren Mantel, ein seidenes Gewand, und auf diesem Gewand sind dann hebräische Schriftzeichen zu finden, etwa die Anfangsbuchstaben des Dekalogs, der 10 Gebote, oder andere Schriftstellen, etwa das Glaubensbekenntnis Israels: Höre Israel, der Herr dein Gott ist einzig, ist ein einzigartiger Herr. Das steht dann auf der Außenseite. Aber wenn man die Schriftrolle, die Torahrolle dann öffnet und auseinanderrollt, da steht noch viel mehr drin als das, was auf der Außenseite steht. Da sieht man dann den ganzen Plan Gottes, seine ganzen Liebesgedanken, seine Heilsgedanken und Ratschlüsse verzeichnet. Von einer solchen Buchrolle steht einmal geschrieben in Hesekiel 2, ab Vers 8. Das möchte ich doch noch lesen. Und du, Menschensohn, höre, was ich zu dir rede. Sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus Israel. Tue deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Und ich sah, und siehe, eine Hand war gegen mich ausgestreckt, und siehe, in derselben war eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorder- und auf der Innenseite beschrieben, nicht auf der Hinterseite. Und es waren darauf geschrieben Klagen und Seufzer und Wehe. Also ein Gerichtsbuch. Und er sprach zu mir: Menschensohn, iss, was du findest, iss diese Buchrolle. Und geh hin, rede zu dem Haus Israel. Und ich öffnete meinen Mund, und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir: Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, welche ich dir gebe. Und ich aß sie, und sie war in meinem Munde bitter. Nein, das steht nicht hier. Obwohl sie Klagen und Seufzer und Wehe des gerichteten Israels enthalten, heißt es, sie war in meinem Munde süß wie Honig. Das kann nur der Prophet sagen, der die Ziele Gottes schaut, der ja die Gerichte anordnet als heilspädagogische Maßnahmen seiner Liebe und zum Zwecke der Heimsuchung der Gerichteten. Das war gleichsam die Anfahrtsrampe. Und nun wollen wir auf diesem Hintergrund miteinander hineinschauen in Offenbarung 5 und damit zu unserem eigentlichen Thema kommen. Aber es hängt alles miteinander zusammen. Ich bin immer wieder erstaunt, bei mir, aber auch bei anderen, wie der Heilige Geist dann die Dinge zu einer Zusammenschau zusammenfließen lässt und zusammenordnet. Offenbarung 5, das bekannte Kapitel, Vers 1. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß, also des Vaters, eine Buchrolle beschrieben innen und außen, mit 7 Siegeln versiegelt. Was konnte man jetzt lesen? Natürlich nur das, was außen auf der Buchrolle steht. Nicht das, was innen in der Buchrolle steht. Wenn sie mit 7 Siegeln versiegelt ist und man möchte hineinschauen in das Innere der Rolle, in das eigentliche Geheimnis der Rolle, in das Kleingedruckte Gottes, in die Hoffnung des lebendigen Gottes, in seine Vorsätze und seinen wohlgefälligen Willen in Christo Jesu, dann muss man zuvor die 7 Siegel lösen, brechen. Und dann kann man die Buchrolle auseinanderrollen. Ich erinnere mich noch, wie wir in einem Schulgottesdienst einmal das Thema Israel hatten mit einem 4. Schuljahr. Da haben wir viele Dias aus Israel gezeigt, haben israelische Lieder gesungen. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei. Und dann haben wir auch eine solche Buchrolle angefertigt. Aus Makulaturpapier und aus alten Papprollen. Und innen hinein haben wir dann einen Zionsstern gemalt und noch einige hebräische Wörter. Und als wir die dann aufrollten, beziehungsweise die Kinder, dann hat der Pastor nicht schlecht gestaunt. Eine Torarolle nachgebaut. Und so ist das hier auch. Vers 2. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, war in der Lage, die Buchrolle zu öffnen, geschweige denn sie auch nur anzuschauen. Was ist das für eine fürchterliche Buchrolle, um die es hier geht? Und es wird hier gesagt, dass alle Wesen des Weltenalls dazu nicht in der Lage waren. Wenn hier gesagt wird, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, dann ist das das Gleiche, was in Philipper 2 geschrieben steht, von den himmlischen und von den irdischen und von den unterirdischen, womit Paulus auch alle Wesen des Weltenalls umschreibt. Keiner ist würdig, kein Mensch, aber auch kein Engelfürst, kein Cherub, kein Seraph, keiner von den Fürstentümern und Gewaltigen, die ja an und für sich Vollstrecker der Gerichte Gottes sind und Erhalter des Weltenalls und der Schöpfung und die eine Intelligenz besitzen, die unserer menschlichen Intelligenz bei weitem überlegen ist und die Zugang haben zu anderen Dimensionen der unsichtbaren Welt. Keiner ist würdig. Und sie sind noch nicht einmal in der Lage, diese Buchrolle anzuschauen. Was ist das für eine merkwürdige Buchrolle? Nun, da müssen wir an die Siegel dieser Buchrolle denken. 6 Siegel oder 7 Siegel vielmehr. Und diese 7 Siegel beinhalten alle Gerichte der gesamten Offenbarung. Was dann noch kommt an 7 Posaunen, an 7 Zornesschalen, ist lediglich eine Entfaltung dessen, was vorher schon in den 7 Siegeln gesagt wird. Von dem weißen Reiter, der die Welt erobert, nicht Christus, der die Welteinheit schafft, von dem roten Pferd, das von den Kriegen auf der Erde spricht, sodass der Friede generell von der Erde weggenommen wird, von dem schwarzen Pferd und dem Reiter darauf, der von den Folgen dieser gewaltigen Kriege spricht, unter anderem von Hunger und Pest über der ganzen Erdbevölkerung, von dem fahlen oder grauen Pferd und seinem Reiter, dem Tod und dem Hades, dann von den Märtyrern unter dem Altar, die auf die Stunde der Befreiung warten und die da rufen, Herr, wie lange dauert es noch, dass der Tag der Rache, der Vergeltung kommt, das Blut zu sühnen, das wir vergossen haben, und die dann zum Trost, weil es noch eine kleine Zeit dauert, ein Zwischengewand des Lichtes bekommen. Und wenn man dann weiterliest, was dann die Posaunen und die Zornesschalen enthalten, dann wissen wir es schon, dass kein Wesen des Weltenalls in der Lage war, oder garantieren konnte, die Siegel zu brechen und den Sinn dieser endzeitlichen Gerichte zu verantworten. Sie konnten diese Buchrolle noch nicht einmal anschauen. In Matthäus 24, Vers 21 bis 22 heißt es ja, von jener Zeit, als dann wird eine große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch jemals wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, nicht nur kein Mensch, sondern keine Kreatur. Dann würde alles Lebende vergehen, im Nichts und ausgelöscht werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Und das sind die Söhne Israels in der Endzeit. Nun wieder zurück zur Offenbarung 5. Noch einmal Vers 3. Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen oder die Buchrolle zu öffnen, noch sie anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, die Buchrolle zu öffnen, noch sie anzublicken. Da möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Hätte hier der Prophet und Apostel Johannes nicht eigentlich frohlocken müssen, dass sich niemand gefunden hat, der diese schauerlichen Siegelgerichte losbrechen lässt und das, was hernach noch folgt, an Posaunen und an Zornesschalen, die sich auf die Erde ergießen, hätte er da nicht in die Hände klatschen und jubeln und frohlocken müssen? Nein, er weint. Das kann nur der Prophet, der Gottes Ziele schaut, der da weiß, es gibt keinen anderen Weg zum Ziel der Vollendung als durch diese schrecklichen Gerichte hindurch. Das kann nur der Prophet, der durch den Geist der Weissagung nicht nur das schaut, was auf der Außenseite der Buchrolle steht, sondern was an Innenzielen Gottes in der Rolle steht, im Inneren der Buchrolle, der etwas weiß um die göttliche Heilspädagogik. Des Gottes, der die Gerichte geplant hat, der sie verantwortet und die Garantie in seinem Sohn dafür übernommen hat und der sich das Ziel gesetzt hat, dass einmal alle Wesen aus diesen Gerichten zum Licht geführt werden. Das kann die scheinbar mitleidlose Geisterwelt nicht sehen. Und deshalb war keiner, auch nicht im Himmel, in der Lage, diese Buchrolle anzuschauen, noch die Siegel zu brechen und die Buchrolle zu öffnen. Es ist ein Geheimnis, was in der Buchrolle steht. Nun Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, schluchze nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, die Buchrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Jesus wird uns hier vorgestellt, zunächst einmal als der Löwe aus dem Stamme Juda, zugleich als die Wurzel Davids, als die geheime Wurzel des Ölbaumes Israel, der mit allen seinen Heiligen aus dieser Wurzel herausgewachsen ist und nunmehr die Ölfrüchte bringt, aus denen das Öl, das Salböl des Heiligen Geistes gewonnen wird. Die Verheißungen Israels und das, was uns, auch uns aus den Heiden, die wir eingepflanzt worden sind in diesen edlen Ölbaum als Wildlinge, von Israel her zuteil geworden ist. Der Löwe ist ein Zeichen der Herrschaft, ein Zeichen der Macht. Deshalb heißt es, siehe, es hat überwunden oder es hat gesiegt, der Löwe aus dem Stamme Juda. Die Wurzel Davids, die Buchrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Hier wird uns Christus unter zwei Eigenschaften vorgestellt. Einmal unter dem Zeichen der Herrschaft und des Sieges als der Löwe aus Juda. Es gibt ja noch das Gegensymbol, den brüllenden Löwen, den Satan, 1. Petrus 5, 8, der umhergeht und sucht, wen er verschlinge, von dem der Apostel Petrus sagt, ihm widersteht standhaft im Glauben. Der Löwe aus Juda, er ist der, der das Heil aus Juda bringt. Das Heil kommt von den Juden oder kommt als der Messias aus dem Stamme Juda. Und dieser Löwe ist nun zugleich das geschlachtete, das geopferte Lamm, der junge Widder. Wenn wir von einem Passahlamm sprechen, dann müssen wir wissen, dass dieses junge Lamm eigentlich ein junger Widder war. Ein männliches Lamm. So wie es in der Geschichte Abrahams ist, als der Engel des Herrn ihn gerufen hat, er solle seinen Sohn verschonen, seinen Sohn Isaak nicht schächten, um seinetwillen. Und als er sich dann umschaute, dann hing in der Dornenhecke ein Widder. Und er konnte an der Stelle seines Sohnes diesen Widder opfern. Ein Bild für den Passa-Widder, das Passa-Lamm Jesus Christus, der für uns geopfert worden ist. Auch unser Passahlamm ist geschlachtet, der in der Dornenhecke Israels hing auch in der Dornenhecke, die wir ihm bereitet haben durch unsere Sünden und Widersetzlichkeiten. Übrigens ist im Neuen Testament 31 Mal von diesem Lamm als von Jesus die Rede. 31 ist ja die Zahl Els, die Zahl Gottes. Und in der Offenbarung genau 26 Mal von dem Lamm. Und das ist die Zahl des Yahweh-Namens, des hochheiligen Namens. Allerdings nur von Jesus Christus. Es gibt dann noch eine zusätzliche Stelle, die wir nicht mitzählen dürfen, von dem Antichristen in Kapitel 13, Vers 11, der Hörner wie ein Lamm hat und der da redet wie ein Drache. Also in der Erscheinungsform der Messianität, aber der da redet wie ein Drache. Denken wir an Adolf Hitler. Wunderbar, der Herr Jesus ist beides, Löwe und Lamm. Gottes geschlachteter Widder, das Opferlamm, und der siegreiche Löwe, der einmal die Herrschaft antreten wird in seinem Reiche. Das wird schon vorgebildet durch die beiden Männer, die sein Begräbnis bereitet haben. Das war Nikodemus, zu Deutsch unschuldiges Blut, und der zweite Ratsherr Arimathia, Josef von Arimathia, und Arimathia heißt, der Löwe stirbt. Unschuldiges Blut, das geschlachtete Lamm, Arimathia, der Löwe stirbt. Lamm und Löwe. Der größte Gehorsam, den Christus im Leiden als das Lamm erbracht hat, berechtigt ihn auf dieser Grundlage seines Todes zur allergrößten Machtfülle, die er als der Löwe aus Juda einmal anziehen wird. Größter Gehorsam im Leiden, berechtigt zur Vollmacht und zur Herrschaft. Nun möchte ich Ihnen kurz noch zeigen, ehe wir weiterlesen, woher dieser Ausdruck stammt, der Löwe aus Juda. Wir finden ihn in den Segenssprüchen des Erzvaters Jakob. Und zwar in seinem Segensspruch über Juda. Jakob hat ja kurz vor seinem Tod noch einmal gewaltige prophetische Visionen gehabt, die er dann in seinen Worten kundgetan hat über seine Söhne und über die Stämme, die aus ihnen erwachsen würden. Und erst nachdem er diese Segenssprüche gesprochen hat, neigte er sein Haupt und verschied. Das war ein würdiger Tod. Und im Segensspruch über Juda heißt es, dich Jehuda, dich Juda, dich werden deine Brüder preisen oder segnen. Deine Hand wird sein auf dem Nacken deiner Feinde. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda wird zum Herrscherstamm werden, so wie sie dann später tatsächlich die Könige erstellt haben. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raube, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Ja, das muss man einmal gesehen haben, die Fütterung der Raubtiere, etwa im Zoo, wie dann der Löwe knurrt, und wie er das Fleischstück mit seinen Tatzen ergreift oder wie er es in sein Maul nimmt und das gerissene Tier etwa davonträgt. Der Jude Oskar Goldberg hat eine Auslegung über die fünf Bücher Mose geschrieben und hat darin gesagt, dieser Raub Judas als des Löwen ist nichts anderes als das Territorium und Land Jehovas, das Land Jahwes, das der Herrschaft der finsteren Mächte und Götter entrissen worden ist, als Eigentum und Brückenkopf des Herrn. Und aus diesem Grunde lässt der Herr auch in der Gegenwart das Land nicht los, das er sich erworben hat, das er gleichsam diesem Löwen aus Juda in die Zähne gegeben hat. Juda ist ein junger Löwe, vom Raube, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nun kommt das wunderbare messianische Wort: Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis er, Shiloh, kommt. Und das ist der Friedebringer, bis der Friedebringer kommt. Übrigens, bis er, Shiloh, kommt, hat den Zahlwert 345, denselben Zahlwert, den auch das Wort Meschiach oder Maschiach im Hebräischen besitzt. Also, nicht weichen wird die Herrschaft von Juda, bis er, der Messias, der Friedebringer, kommt, und ihm werden alle Völker gehorchen. Das sind wir noch lange nicht. Das wird in unserer Zeit erst vorbereitet. Bis hierhin haben wir den Löwen aus Juda, der Bestimmung zur Herrschaft. Aber nun wird uns auch ein Blick gegeben auf sein Leiden, dass er auch das Lamm ist. Er bindet an den Weinstock sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Ist das nicht wirklich so gewesen, als der Herr Jesus einzog, reitend auf der Eselin, und das Füllen der Eselin lief nebenher, als er einzog in die geliebte Stadt Jerusalem, um seine Herrschaft anzukündigen? Als er wirklich den Esel, das Zeichen der messianischen Herrschaft, angebunden hat an den Weinstock, an die Edelrebe Israels. Israel wird ja oft geschaut als Weinberg und als Weinstock. Er wäscht im Weine sein Kleid und im Blute der Trauben, offensichtlich der roten Trauben, sein Gewand. Und das ist nun sein Leib. Die Augen sind trübe von Wein und weiß die Zähne von Milch. Ein kurzer Hinweis nur auch auf das Leiden dieses Shiloh, dieses Friedebringers, dass er der Löwe zugleich das Lamm ist. Er, der sein Gewand, sein Kleid, seinen Leib im Blute der roten Trauben wäscht und dessen Augen trübe sind vom Wein, so wird mit heiligen Symbolen beides angedeutet, nämlich Lamm und Löwe zugleich. Wir haben hier zwei Phasen der messianischen Herrschaft vor uns. Lamm und Löwe. Ich möchte dazu kurz lesen aus 1. Petrus 1. Und zwar ab Vers 10. Dort spricht Petrus von dem Ziel unseres Glaubens, der Errettung, der Vollerrettung der Seelen. Und er sagt dann: Über diese Errettung haben die Propheten nachgesucht und nachgeforscht. Sie haben von der Gnade gegen euch geweissagt. Sie haben geforscht, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Und haben offensichtlich die Lösung nicht gefunden. Denn in der Prophetie des Alten Bundes ist die Prophezeiung der messianischen Herrschaft und des messianischen Leidens so eng verflochten, dass es die Zeitgenossen Jesu nicht zuordnen konnten, noch nicht einmal die Propheten, die diese Dinge geweissagt und niedergeschrieben haben. Sie haben gesucht und geforscht, auf welche Zeit geht das? Wann wird das Leiden des Messias sein? Wann wird die Herrlichkeit des Messias kommen? Wie verhalten sich Leiden und Herrlichkeit zueinander? Ein wirklich schwieriges Rätsel. Forschend auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen wirkte, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, das Lamm, und von den Herrlichkeiten danach zuvor Zeugnis gab, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch diese Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Und in diese Verkündigung begehren Engel hineinzuschauen. Also den Aposteln wurde durch den Heiligen Geist der Schlüssel gegeben, der Schlüssel für das Alte Testament und für die oftmals auch in der Gemeinde Jesu zu völlig unverstandenen Propheten des Alten Testamentes, nämlich Leiden zuvor, Herrlichkeit danach. Und da darf ich Ihnen sagen, dass mindestens 80, wenn nicht 90% der gesamten Prophetie des Alten Testamentes auf die Herrlichkeit des Messias hindeuten. Und wenn Sie einmal das Kapitel Sacharja 9 lesen, von dem Eselsritt des Sanftmütigen, der in seine Stadt Jerusalem einreitet, dann werden Sie sehen, das ist ein Bericht von seiner kommenden Herrlichkeit. Wenn Sie weiterlesen, wie er dort die Feinde niederwirkt und seine Herrschaft ergreift. Nun wollen wir zurückkehren zur Offenbarung 5 und dort noch einmal Vers 6 und 7 lesen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte, also absolute Vollmacht. Hörner sind ein Bild der Vollmacht. Und sieben Augen, das bedeutet Allwissenheit, absolute Klarsicht. Sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Ich möchte Ihnen die Frage stellen, was hiermit wohl gemeint sein mag. Gibt es sieben Lichter? Nein, es gibt nur ein Licht. Aber wir wissen, dass wenn wir dieses Licht durch ein Spektrum leiten, dass es dann in sieben Farben erstrahlt, dass es aufgefächert wird, dass es gleichsam zerteilt wird, portionsweise zugemessen wird. Und so empfangen wir den ganzen Farbenreichtum, den uns die Schöpfung bietet. Der Herr ist einer, Yahweh Echad, auch sein Geist ist einer, aber er offenbart sich in siebenfacher Weise. Nach Jesajas 11 als der Geist der Weisheit und des Verstandes, als der Geist des Rates und der Kraft, als der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Ein Geist Gottes, aber in einer siebenfachen Weise sich offenbarend, gleichsam als seien es sieben Geister Gottes. So ist das hier wohl gemeint. Ein eigenartiges Lamm mit sieben Hörnern, absoluter Vollmacht, mit sieben Augen, absolute Klarsicht und Allwissenheit, die sieben Geister Gottes sind, den siebenfachen Geist, den der Herr gesandt hat nach seiner Auferstehung und Thronerhöhung. Und nun Vers 7. Und es, das Lamm, kam und nahm die Buchrolle aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Und als es die Buchrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen, das sind die Cheruben, und die 24 Ältesten des Himmels nieder vor dem Lamme. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Zunächst einmal bis hierhin. Ausgerechnet das Lamm ist würdig, die Gerichtssiegel zu brechen. Würden wir nicht meinen, dass dazu die Engelfürsten eher in der Lage wären, die in einer solch engen Beziehung zur Weltgeschichte und zum Weltgericht stehen, ja, die die Gerichte Gottes verordnen und verhängen und durchführen? Wie kriegen wir das zusammen? Das Lamm und die endzeitlichen schrecklichen Gerichte. Wissen Sie, viele von uns tragen falsche Christusbilder mit sich herum. Ich kann mich gut erinnern an solche Bilder, etwa von dem blond gelockten guten Hirten, der neben seinen Schafen sitzt und in dieser Weise in manchem Schlafzimmer hängt. Ich möchte das hier nicht karikieren, aber ich möchte doch eines sagen, lassen Sie sich ein Bild gesunder Worte schenken von dem ganzen Christus, der eben nicht nur Lamm und Hirte ist, sondern auch Löwe und König und Herrscher Gottes, der kommende Reichsregent Gottes. Wieso ist das Lamm in der Lage, die Gerichtssiegel zu brechen und die Garantie zu übernehmen dafür, dass diese Gerichte einen tiefen, heimsuchenden und letztlich vollendenden Sinn haben? Er erlitt alle Gerichte, die jemals über diese Erde, über Menschen und Dämonen und Finsternisengel kommen werden. Er hat alle Gerichte erduldet. Er erkaufte auch die Erstlinge, von denen dann noch geredet wird. Er kaufte den Acker zu Anatot als das große Hoffnungszeichen, den Acker dieser Welt, wie er selbst gesagt hat. Und deshalb, weil er alle Gerichte erlitten hat, übernimmt er die Verantwortung für den Sinn aller Gerichte, die noch kommen werden und die die Gerichteten erdulden müssen. Und deshalb kann es heißen, du, das Lamm, bist würdig, die Siegel zu brechen. Du bist der Einzige, der diese schrecklichen endzeitlichen Gerichte verhängen darf. Du, der Gottesname, du, der aus drei Buchstaben besteht, Aleph, der Erste, Kaf, der Letzte, He, der Lebendige. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, die Buchrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und dazu gehören auch wir, als solche, die das durch das Blut des Lammes erkauft worden sind, aus den Völkern und Nationen, und die wir dazu bestimmt sind, einmal mit ihm, dem König, zu herrschen, wenn wir hier mit ihm leiden, und mit ihm, dem hohen Priester, einmal priesterlich zu dienen in den kommenden Weltzeiten, bei der Wiederherstellung derer, die in fürchterlicher Weise gerichtet worden sind. Wissen Sie, wenn das hier nicht stünde, du bist würdig, die Siegel zu brechen und die Buchrolle zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, dann könnte ich das ganze Buch der Offenbarung nicht mehr lesen und nicht ertragen. Wenn Sie das einmal lesen, was da geschrieben steht, das ist so grauenvoll und so fürchterlich. Da steht Jesus nicht als der Löwe, sondern als das Lamm und verbürgt sich selbst für den Sinn dieser Gerichte. Nun wollen wir doch in das Innere der Rolle hineinschauen. Ich darf es einmal so wagen, Wir wollen dazu noch weiterlesen aus Offenbarung 5, ab Vers 11. Und ich glaube, das ist das Innenziel Gottes mit allen jenen Gerichten und mit allen Gerichteten. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende, Myriaden mal Myriaden und Tausende mal Tausende, die mit gewaltiger Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und nun das Ziel aller Gerichte, das hier schon geschaut wird, am Anfang der Offenbarung, ehe denn die Siegel gebrochen worden sind. Aber wir dürfen durch den Geist des lebendigen Gottes in diese Buchrolle hineinschauen. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in die Weltzeiten der Weltzeiten. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen, so sei es. Auch wenn viele Christen sagen: Nein, so sei es nicht. Und die Ältesten fielen nieder und beteten das Lamm an. Wunderbar. Eine Parallele zu dem gewaltigen Hymnus in Philipper 2, dass einmal die himmlischen und die irdischen und die unterirdischen ihre Knie beugen werden vor dem Lamm, vor dem Christus, und zur Ehre und Verherrlichung Gottes des Vaters bekennen werden: Kyrios Jesus Christos, Allherr ist Jesus, der Messias. Das ist das Innere der Rolle. Vielleicht noch ein Vers aus Kapitel 8. Und als das Lamm das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen. Und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft verleihe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg zusammen mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Das sind die Gebete der Heiligen, die beteiligt sind, auch an der Weltregierung und an der Durchführung des Heilsplanes Gottes. Aber ehe die Gerichte losbrechen, entsteht ein Schweigen im Himmel bei einer halben Stunde, bei einer prophetischen halben Stunde. Wer würde hier nicht erinnert an 1. Könige 19, als der Prophet Elias in der Felsenhöhle der Offenbarung am Horeb stand, mit der Frage nach der Lösung des heiligen Rätsels Israels auf den Lippen und im Herzen und in großer Verzweiflung. Und als ein Sturmwind an ihm vorüberging, aber er erkannte: Gott, der Herr, ist nicht im Sturmwind des Gerichtes. Und als ein Erdbeben kam, das die Felsen erschütterte und zerriss, aber er erkannte: Der Herr ist nicht im Erdbeben, dem Zeichen der Gerichte. Diese Gerichte gehen vor ihm einher. Das kannte Elias, der Gerichtsprophet. Dann brauste eine Feuerwand vor ihm vorüber, aber das war für ihn auch keine Lösung all der Fragen über Gericht und Heil, über Erwählung und Errettung. Der Herr war nicht im Feuer. Aber dann kam das, was Martin Buber übersetzt, als die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Da fiel Elias auf sein Angesicht und betete an. Und er wusste, es ist der Herr. Nach den Gerichten kommt die Offenbarung seiner uferlosen Gnade und Barmherzigkeit. Ehe die Gerichte losbrechen, ehe das Lamm das siebte Siegel öffnete, ward ein Schweigen im Himmel, hält die gesamte Welt des Himmels gleichsam noch einmal den Atem an, ehe die Gerichte losbrechen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden.